bald mal zum Herrn. Weißt du was? Im Alten Testament durfte der hohe Priester einmal im Jahr ins Allerheiligste des Tempels, wo die Gegenwart Gottes war, die Herrlichkeit Gottes. Und wenn er sich nicht gereinigt hatte, so wie das Gesetz vorgesehen hat, und wenn nicht all seine Sünde, all seine Schuld erstmal geklärt war und bedeckt war, weißt du, was passiert ist? Er ist tot umgefallen. Er ist tot umgefallen. Keine Art von Sünde kann bestehen in der Gegenwart Gottes. Als Mose Gott begegnete, auf dem Berg, in der Wüste, da hat das ganze Volk das wahrgenommen, dass Gottes Gegenwart auf dem Berg war. Und es heißt, sie fürchteten sich. Sie fürchteten sich. Gott ist ein heiliger Gott. Und es gibt einen Grund, warum wir unbeschwert zu ihm kommen können. Es gibt einen Grund, warum wir Vater zu ihm sagen dürfen. Durch Jesus, weil er sein Blut vergossen hat für uns, weil all unsere Schuld auf ihm liegt, weil wir reingewaschen sind durch sein Blut, das ist der einzige Grund, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen vor der Gegenwart Gottes. Weil wir reingemacht sind. Was für ein Privileg. Was für ein Privileg, in der Gegenwart Gottes zu sein. Was für ein Privileg, Gott zu erleben. Jesus ist gekommen, nicht um eine Religion zu stiften. Manchmal wird das so dargestellt, ja, Jesus war einer von den Religionsstiftern. Jesus ist nicht gekommen und dachte, ach, ich gründe mal eine neue Religion, wie nennen wir die? Christentum, hat jemand den Namen schon, ist der schon noch frei? Ja, gut, nennen wir Christentum. Deswegen ist Jesus nicht gekommen und er ist auch nicht gekommen, um einfach nur ein guter Mensch zu sein. Ja, Jesus war einfach nur ein guter Mensch. Und wir sollten uns bemühen, ihm nachzueifern. Was für ein Quatsch. Jesus ist gekommen, damit wir zum Vater kommen können. Jesus ist gekommen, um die gestörte Beziehung, die zwischen Mensch und Gott bestand, wiederherzustellen. Und es hat ihn alles gekostet. Es hat ihn alles gekostet. Er hat die Sünde der ganzen Welt auf seinen Schultern getragen. Dort am Kreuz. Es hat ihn alles gekostet. Sich selbst in die Hände seiner Feinde zu geben. Falsche Anschuldigungen auszuhalten. Lüge und Verleumdung, diese Geißelung, diese Auspeitschung und dann der Weg ans Kreuz, wo er nicht nur furchtbare körperliche Schmerzen erlitten hat, sondern wo er getrennt war von seinem Vater. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Schreit er am Kreuz. Warum ist er getrennt von seinem Vater? Weil er unsere Sünde auf sich genommen hat. Und Gott hat keine Gemeinschaft mit Sünde. Sünde trennt immer von Gott. Aber es war nicht seine Sünde, es war unsere Sünde, die ihn getrennt hat vom Vater. Und er hat das getragen dort am Kreuz. Damit wir zum Vater kommen können. Er hat einen unheimlich hohen Preis bezahlt. Er hat einen unheimlich hohen Preis bezahlt, dass wir beim Vater sein können. Es war nicht leicht, es war nicht billig, es war nicht einfach. Nehmen wir schon auf? Abendmahl kommt später. Er hat nicht nur dafür bezahlt, dass wir einmal die Woche zu einem Haus kommen können, in einen Raum kommen können, um dort für ein oder zwei Stunden, ja normalerweise eine Stunde, aber hier sind ja die Extremen, die machen ja zwei Stunden oder so, ne, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Er hat dafür bezahlt, dass wir 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche in der Gegenwart Gottes sein können, Gemeinschaft mit dem Vater haben können, zusammen sein können mit dem Vater. Er hat dafür bezahlt. Das heißt, für uns ist es frei. Aber wir müssen es in Anspruch nehmen. Wie viel von dem Preis, den er bezahlt hat, nehme ich in Anspruch? Wie viel, in welchem Maß nutze ich dieses Privileg, 24 Stunden mit dem Vater Gemeinschaft zu haben, in der Gegenwart Gottes zu sein? Sieben Tage die Woche, nicht einen Tag in der Woche, sieben Tage. Schau, es ist schon bezahlt. Es ist schon bezahlt. Es ist, der ganze Preis ist bezahlt. Die Frage ist, wie viel nehme ich davon in Anspruch? Wie viel nehme ich davon in Anspruch? Wir können beim Vater sein, wir können mit Gott Gemeinschaft haben. Wir können mit Jesus Gemeinschaft haben, durch den wunderbaren Heiligen Geist, der in uns ist. Jeden Tag, jede Minute. Und jeder Moment, wo wir das verlieren, jeder Moment, wo wir davon weggehen, jeder Moment, wo uns das nicht bewusst ist und wo wir unser eigenes Leben leben, so als wäre er nicht da, ist ein verlorener Moment im Licht der Ewigkeit. Das heißt nicht, dass wir komisch werden müssen. Das heißt nicht, dass wir den ganzen Tag jetzt nur beten und fromme Lieder singen. Dass wir auf kleinen rosa Wölkchen durch die Gegend schweben. Nein! Wir können ihn erleben in den Dingen unseres Alltags. Seine Gegenwart. Seine Gegenwart in unserer Wohnung, in unserem Zuhause, wenn wir uns früh die Zähne putzen, wenn wir auf Arbeit gehen, wenn wir unsere Wohnung aufräumen. Was auch immer wir machen, wir können es tun in seiner Gegenwart. Und das wird das, was wir tun, verändern und wie wir es tun. Weißt du was? Die Bibel ist ein Buch mit ganz, ganz vielen Wiederholungen. Ein großer Teil der Bibel sind Berichte über Menschen, die Gott gesucht haben, Gott gefunden haben, Gott begegnet sind und dann Gott erlebt haben in ihrem Leben. Die Erfahrungen, die sie gemacht haben, sind unterschiedliche Erfahrungen gewesen. Aber das Grundmuster ist immer das gleiche. Menschen haben Gott gesucht, Menschen sind Gott begegnet, Menschen haben Gott erlebt. Warum lesen wir immer und immer wieder diese Zeugnisse? Ist da eine Botschaft drin? Möchte Gott uns vielleicht was sagen? Ist da eine Einladung drin? Komm, komm, du sollst auch in dieser Dimension leben. Du sollst auch mich erleben. Ich möchte heute mit euch gemeinsam einen kurzen Blick werfen in das Leben eines Mannes, der Gott erlebt hat. Und wir wollen uns anschauen, wie diese Gegenwart Gottes sein Leben verändert hat. Und wir springen mitten rein. Wir wollen uns Petrus anschauen heute. Wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du aufschlagen, Johannesevangelium Kapitel 18. Johannesevangelium Kapitel 18. Da ist dieser Bericht in Kapitel 17. Lesen wir noch, wie Jesus die letzten Worte an seine Jünger richtet. Und dann heißt es im Vers 1 von Kapitel 18, das war kurz vor seiner Verhaftung, kurz bevor sein Leidensweg begann. Als Jesus dies gesagt hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Bach Kidron, wo ein Garten war, in den er hineinging, er und seine Jünger. Der Garten Gethsemane, wo er gebetet hat, wo er Gott gesucht hat. Wo er Gott gesucht hat. Okay, Jesus hat hier eine Botschaft für uns. Wenn nicht, dann besser die Handys leise machen, bitte. Vers 2, aber auch Judas, der ihn überlieferte, wusste den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammen war. Als nun Judas die Schar und von den hohen Priestern und Pharisäern Diener genommen hatte, kommt er dahin mit Leuchten und Fackeln und Waffen. Das Ziel ist es, Jesus zu verhaften. Judas sagt, ich weiß, wo er sich aufhält, ich weiß, wo ihr ihn finden könnt, ohne dass die Bevölkerung das mitkriegt. Der Hohe Rat, die Pharisäer, die hatten Angst vor dem Volk, dass es einen Volksaufstand geben würde, wenn sie ihre Hände an Jesus legen. Also haben sie gesagt, lass uns das heimlich machen, lass uns das bei Nacht machen. Und damit nichts schief geht, ja, nehmen wir römische Soldaten mit und die jüdische Tempelwache. Das war so eine Art Polizei. Und einen Haufen Diener, die bewaffnet sind. Vers 4, Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Sie antworten ihm, Jesus, den Nazaräer. Er spricht zu ihm, ich bin es. Aber auch Judas, der ihn überlieferte, stand bei ihnen. Als er nun zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie wieder, wen sucht ihr? Sie aber sprachen, Jesus, den Nazaräer. Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen, damit das Wort erfüllt würde, was er sprach, von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren. So, das war jetzt die Vorgeschichte, damit wir ungefähr die Situation sehen. Und jetzt kommt Vers 10. Simon Petrus nun, der ein Schwert hatte, zog es und schlug den Knecht des Hohepriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Name des Knechtes aber ist Malchus oder war Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus, steck das Schwert in die Scheide. Der Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich den nicht trinken? Da war Jesus, eine Handvoll Jünger, 11, die noch auf der Seite von Jesus waren. Und da waren haufenweise Soldaten, Tempelwache, Bedienste der Hohepriester, Bedienste der Pharisäer. Bewaffnet. Und Petrus zieht sein Schwert angesichts einer riesigen Übermacht. Wo nimmt er diese Kühnheit her? Wo nimmt er diese Kühnheit her? Und die zweite Frage, die sich aufdrängt, wenn wir ein bisschen darüber nachdenken, was hat er sich überhaupt dabei gedacht? Was hat er sich dabei gedacht? Die Jünger waren nicht alle bewaffnet, 2 Schwerter hatten sie dabei. Ich weiß nicht, wer das andere hatte. 1 hatte Petrus. Und schau, Petrus war kein Soldat. Er war nicht trainiert im Umgang mit Waffen. Und ich denke mal, er war nicht sehr geschickt darin, ein Schwert zu benutzen. Denn ich vermute mal stark, es war nicht seine Absicht, einem unbedeutenden Diener ein Ohr abzuhauen. Wow, eine strategische Bewegung, ja, die diese ganze Situation jetzt plötzlich verändert, wenn er dem Diener das Ohr runterhaut. Ja. Wahrscheinlich hat er auf was ganz anderes gezielt, vielleicht auf seinen Kopf oder was weiß ich. Aber selbst wenn er ihn mitten im Kopf erwischt hätte, das war keine Schlüsselperson, das war kein bedeutender Mann. So, entschuldigt bitte, hat jemand von euch eine Antwort? Was hat Petrus sich dabei gedacht? Ja. Es scheint mir, als ob das eigentlich überhaupt nicht irgendwo durchdacht war. Wir wissen, dass Petrus zu Zeiten relativ impulsiv war. Und das konnte in eine gute Richtung gehen oder in eine nicht so gute Richtung. Was hat er sich gedacht? Wo hat er diese Kühnheit hergenommen? Eigentlich gibt es nur eine Antwort. Er war bei Jesus. Er war bei Jesus. Das war die Quelle seines Mutes. Das war die Quelle seiner Kühnheit. Die Gemeinschaft mit seinem Herrn. Die Gemeinschaft mit seinem Herrn. Da war kein Plan, da war keine Strategie. Aber wir legen einfach erstmal los. Jesus ist bei mir. Was soll passieren? Was soll passieren? Jesus ist bei mir und alles ist okay. Wir haben eine Übermacht vor uns. Ja, aber Jesus ist bei mir. Ich bin mit ihm. Schau, diese Kühnheit kam aus dieser Beziehung, aus dieser Verbindung. Er kannte Jesus. Er kannte Jesus. Nicht erst seit gestern, sondern das war eine Beziehung, die jetzt schon über 3 Jahre andauerte. Und da war mehr als nur der Mensch Jesus. Er hatte diese Gegenwart Gottes auf Jesus, diese Salbung des Heiligen Geistes, von dem die Propheten des Alten Testaments schon gesprochen hatten und geweissagt hatten, die hatte er wahrgenommen. Wenn wir kurz zurückspulen, dann können wir sehen, wie sich das entwickelt hat, wie das gewachsen ist. Die wahrscheinlich erste Begegnung, die Petrus mit Jesus hatte, war am See Genezareth. Petrus war ein Fischer. Das war sein Geschäft. Und er hat dieses Geschäft betrieben mit seiner Familie, mit seinem Vater, mit seinen Brüdern. Und Jesus kam an den See. Und eine große Volksmenge folgte ihm. Und weil sie ihn bedrängten, spricht Jesus Petrus an und sagt, kannst du mir dein Boot leihen? Kannst du mir ein Stück vom Ufer wegfahren? Und wir benutzen das Boot als Kanzel. Und Jesus spricht vom Boot aus zu den Leuten, die am Ufer sitzen. Und als sie, und ich glaube, schon da hat Petrus wahrgenommen, dass da etwas ist auf diesem Mann, dass dieser Mann etwas Besonderes ist. An einer anderen Stelle heißt es, als Jesus predigte, er redete mit Vollmacht. Nicht wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Es war die Gegenwart Gottes. Es war die Gegenwart des Heiligen Geistes auf Jesus. Als Jesus zum Jordan ging und sich taufen ließ, heißt es, als er aus dem Wasser kam, dass der Heilige Geist in Form einer Taube oder wie eine Taube, der Heilige Geist ist keine Taube, aber es heißt, wie eine Taube auf ihn kam. Das Entscheidende ist nicht die Taube, das Entscheidende ist, der Heilige Geist kam auf ihn. Und von diesem Moment an beginnt sein öffentlicher Dienst in der Kraft Gottes und in Zeichen und Wundern und Autorität. Und diese Autorität, diese Kraft, diese Gegenwart war wahrnehmbar. Und als Jesus fertig ist mit Predigen, da sagt er zu Petrus, Petrus, vielen Dank. Ja, danke, dass ich dein Boot benutzen durfte, vergelt's Gott. Das sagt er nicht. Nein, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Er sagt zu Petrus, nimm dein Boot, fahr auf den See, wirf deine Netze aus. Jeder Fischer wusste, das war die ungünstigste Zeit des Tages, um Fische zu fangen. Petrus sagt, Herr, wir haben die ganze Nacht gefischt und wir haben nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin. Hört ihr das? Auf dein Wort hin werde ich das tun. Und er fährt raus mit seinen Kollegen und sie machen einen riesigen Fang. Die Bibel sagt, da waren so viele Fische, dass die Netze anfingen zu reißen und die Boote anfingen zu sinken von der Menge der Fische. Und das war nicht der Beginn der großen galiläischen Fischindustrie. Schau, es ging nicht um die Fische. Das war der Moment, wo Petrus eine Begegnung hatte mit Gott, mit dem Gott, der mehr als genug ist. Wenn es heutzutage passiert wäre, es hätten sich bestimmt mindestens 5 Biologen gefunden, Wissenschaftler, die gesagt hätten, ja, es gibt manchmal so Phänomene, wo auch zu einer bestimmten Tageszeit, wenn der Schatten des Bootes von der Sonne her so ins Wasser fällt, dass sich da plötzlich Massen von Fischen sammeln, so ist es eigentlich kein Wunder gewesen, sondern es ist einfach nur ein Naturphänomen, was halt manchmal auftritt. Für Petrus war es kein Naturphänomen. Er hat eine Begegnung gehabt mit Gott in diesem Moment. Ihr lieben Menschen brauchen eine Begegnung mit Gott. Es ist das mehr als einfach nur zu hören über Gott. Weißt du was, Petrus hatte über Gott gehört jahrelang. Er war ein guter Jude, er ist in die Synagoge gegangen. Da haben sie jeden Sabbat aus dem Alten Testament gelesen. Damals war es so, dass jeder männliche Jude bis zu seinem 12. Lebensjahr große Teile des mosaischen Gesetzes auswendig lernen musste. Und das wurde abgeprüft. Manche Jugendliche in der evangelischen Kirche, die stöhnen über die Konfirmation und was man da alles lernen muss. Ja. Kein Vergleich zu dem, was Petrus lernen musste. Jeder männliche Jude. So, er hat das nicht nur x-mal schon gehört gehabt, er kannte große Teile des Buches auswendig. Wie jeder andere gute Jude. zu der damaligen Zeit. So, er hatte gehört. Aber jetzt hat er eine Begegnung gehabt. Jetzt wurde das, was er gehört hatte, plötzlich real. Und er wusste das. Menschen brauchen eine Begegnung mit Gott. Genau wie Petrus diese Begegnung mit Gott braucht, brauchen Menschen heutzutage eine Begegnung mit Gott. Als Petrus wieder am Ufer war, was hat er zu Jesus gesagt? Jesus, das war cool. Ich habe eine gute Idee. Lass uns ein Fischerei-Business aufmachen. Ja? Du mit deinen Erfahrungen, ich mit meiner Manpower, meiner Crew, meinem Boot, wenn wir uns zusammentun, ja, wir werden die größte Fischindustrie Galiläas. Ja? Wir verkaufen Fisch bis nach Syrien, bis nach Damaskus, bis nach Rom exportieren wir Fisch. Petrus und Jesus Fischkonserven. Auf dem römischen Markt. Ist es das, was er zu Jesus gesagt hat? Wisst ihr, was er zu Jesus gesagt hat? Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Er hat eine Begegnung mit Gott gehabt. Er hat nicht nur ein Wunder gesehen. Er ist nicht nur dem überfließenden, mehr als genug Gott begegnet, er ist dem heiligen Gott begegnet. Und er wusste, so wie ich bin, kann ich nicht zu Gott kommen. Aber Jesus hat ihn nicht weggeschickt, er hat ihn angenommen, er hat ihn berufen. Er hat gesagt, komm und folge du mir nach. Und Petrus hat alles zurückgelassen und ist ihm nachgefolgt. Und dieser Gott, dem er begegnet ist an diesem Tag, den erlebte er von da an Tag für Tag für Tag für Tag für Tag immer wieder. Er hatte gehört und er hatte gesehen. Beides geht zusammen. Er hat gehört und er hat gesehen. Er wusste jetzt nicht nur etwas über Gott, sondern er kannte Gott. Er hat angefangen, Gott zu erleben. Es reicht nicht aus, nur etwas über Gott zu wissen, sondern wir müssen Gott persönlich kennenlernen. Und durch Jesus, durch das, was er getan hat, dürfen wir das, können wir das. Jeden Tag können wir ihn erleben. Und dann sieht er, wie Jesus Menschen dient. Und er sieht die Hand Gottes. Er sieht, wie das Evangelium verkündigt wird. Und er nimmt das wahr, diese Kraft, diese Gegenwart Gottes, diese Salbung des Heiligen Geistes auf Jesus. Diese Vollmacht. Das nächste, direkt danach, was passiert? Sie kommen nach Hause, Schwiegermutter ist krank. Was passiert? Jesus heilt die Schwiegermutter. Halleluja, Jesus heilt Schwiegermütter. Ist das nicht wunderbar? Weiß nicht, was für ein Verhältnis Petrus zu seiner Schwiegermutter hatte. Aber Jesus hat sie geheilt. Das ist die Gegenwart Gottes, die Kraft Gottes. Und dann geht er mit Jesus und er sieht, wie Scharen von Menschen kommen zu Jesus und geheilt werden. Bei manchen Berichten heißt es, er heilte viele. Manchen Berichten heißt es, er heilte alle. Scharen von Menschen, die krank waren, die blind waren, die taub waren, die stumm waren, die lahm waren, die Aussätzigen. Johannes schreibt am Ende seines Evangeliums, wenn man alles aufschreiben würde, was Jesus getan hat, innerhalb von 3 Jahren, die Welt wäre nicht groß genug, um die Bücher zu fassen. So, das muss ein ständiger Fluss der Kraft und Herrlichkeit Gottes gewesen sein, der Jesus begleitet hat. Menschen wurden befreit von dämonischen Bindungen, unter denen sie Jahre, teilweise Jahrzehnte gelitten haben. Befreit in einem Moment, in einem Augenblick. Keine 10 Jahre Therapie oder sonst irgendwas. Und nach einer Weile sagt Jesus zu Petrus und zu den anderen Jüngern, okay, ihr habt genügend zugeschaut. Jetzt geht ihr bitte los und tut die gleichen Dinge. Verkündigt die gute Nachricht von dem Reich Gottes, heilt Kranke, treibt Dämonen aus, weckt Tote auf. Das war sein Auftrag. Und als sie zurückkommen, lesen wir, dass die Jünger voller Begeisterung waren. Und sie sagen, selbst die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen, Herr. Sie sind voller Begeisterung. Sie haben die gleiche Kraft erlebt, die gleiche Gegenwart. Petrus war dabei, als Jesus vor dem Grab eines Mannes stand, der schon mehrere Tage vorher beerdigt worden war. Wenn ich mich recht entsinne, waren es 4 Tage. Und wie er einfach nur sagt, Lazarus, komm heraus. Er spricht zu dem Toten. Und der Tote hört und gehorcht und kommt. Was für eine Autorität. Das ist die Gegenwart Gottes, die Kraft Gottes. 5000 Leute bekommen zu essen. Herr, schickt die Leute weg, die verhungern uns sonst. Die sind schon so lange hier bei uns. Gebt ihr ihnen zu essen. Herr, wo sollen wir so viel Essen hernehmen? Es gibt nicht so viel Essen, außerdem haben wir nicht so viel Geld. Was haben wir denn? Okay, wir haben einen Jungen hier, der hat 5 Brote, 2 Fische. Aber was ist das unter so vielen? Bringt mir das. Und Jesus hat es genommen, hat es gesegnet, hat gesagt, jetzt teilt es aus. Und die Jünger haben es ausgeteilt. Petrus war dabei, es auszuteilen. Und als sie es brachen, als sie es austeilten, vermehrte es sich. Und jeder wurde satt. Schau, es ist nicht so, dass jeder nur so einen kleinen Krümel gekriegt hat. Jeder wurde so satt, dass man hinterher die Reste aufsammeln musste. Ja? Wann gibt es bei einem Essen Reste? Normalerweise, wenn alle da sitzen und sagen, boah, okay, es geht wirklich nichts mehr rein. Jetzt ist wirklich ein leckeres Essen, aber tut mir leid, ich bin wirklich voll. Und sie sammeln die Reste ein. Da ist wieder dieser mehr als genug Gott, den er schon erlebt hat und den er immer wieder erlebt. Und dann ist er mit Jesus auf diesem Berg. Jesus geht wieder zu einer seiner Gebetszeiten. Die Bibel sagt, dass er die Gewohnheit hatte, auf Berge zu gehen, um alleine zu sein. Diesmal nimmt er 3 von seinen Jüngern mit. Petrus war einer von ihnen. Und als sie auf diesem Berg sind, kommt die Herrlichkeit Gottes in Form einer Wolke auf den Berg. Und Gott redet. Und Elia erscheint und Mose erscheint und sie reden mit Jesus in der Herrlichkeit. Und Petrus sagt, lass uns Hütten bauen hier, hier bleiben wir. Entschuldigung, das ist auf dem Berg hier in der Einsamkeit. Es gibt keinen Supermarkt, es gibt keinen McDonald's, es gibt kein fließendes Wasser, es gibt hier nichts. Völlig egal. Völlig egal, hier ist die Gegenwart Gottes, hier bleiben wir. Er hat Gott erlebt, er hat die Gegenwart Gottes erlebt, er hat die Herrlichkeit Gottes erlebt. Diese Beziehung mit Jesus hat sein gesamtes Leben verändert. Du sagst, ja, das ist ja fantastisch, das ist großartig. Weißt du, unsere Beziehung mit Jesus sollte tatsächlich unser ganzes Leben verändern. Und jeder von uns ist dazu geschaffen, Gott zu erleben. Wir sind dazu geschaffen, Gott zu erleben, mit Gott zu gehen. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, wie das dazu gekommen ist. Jesus sagt, komm und folge mir nach. Was bedeutet das? Sei bei mir. Wir hören diesen Ruf. Sei bei mir, sei in deiner Nähe. Für Petrus bedeutete das, lass alles andere hinter dir. Lass alles andere zurück. Jetzt, sofort. Lass alles andere los, alles andere. Und genau das bedeutet es heute auch immer noch. Das heißt nicht unbedingt, dass wir unsere Familie verlassen, dass wir unseren Arbeitsplatz verlassen oder sonst irgendwas. Aber das bedeutet, dass wir diese Dinge loslassen. Dass nichts, auch nur annähernd in unserem Leben die Wichtigkeit hat, die diese Beziehung, diese Gemeinschaft mit Jesus hat. Genau das, was Petrus erlebt hat, beschreibt Jesus in einem ganz kurzen Gleichnis. Er sagt, das Reich der Himmel ist wie ein Schatz, der in einem Acker verborgen war. Und ein Mann fand den Schatz. Aus Freude über den Schatz geht der Mann hin und verkauft einiges von seinem Besitz. Oh, Entschuldigung, habe ich einen Fehler gemacht. Ja, er hat nicht einiges verkauft. Er hat nicht manches verkauft. Was hat er verkauft? Alles. Er hat alles. Lass uns mal sagen, alles. Alles. Ja? Aus Freude über den Schatz. Der Schatz hat ihm so viel bedeutet, dass er bereit war, alles andere zu verkaufen, um den Acker zu kaufen, in dem der Schatz verborgen war. Wirkliche Nachfolge Jesu bedeutet, dass wir alles andere loslassen, dass wir alles andere hinter uns lassen. Uns selbst, unsere Träume, unsere Ziele, das, was uns wichtig ist. Petrus hat es getan. Was für einen Preis hat er bezahlt, aber was für einen Gewinn hat er davon? Er hat Gott erlebt. Bis zu diesem Moment im Garten. Er ist auf dem Wasser gegangen. Er hat nicht nur gesehen, wie Jesus auf dem Wasser gegangen ist. Er hat gesagt, Herr, wenn du es bist, dann lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Jesus sagt, komm. Da ist es wieder, das Wort. Das Wort. Petrus bekommt ein Wort. Erinnert euch an den Anfang seiner Geschichte mit Jesus. Herr, auf dein Wort hin. Und dann kam der Fischfang. Und wieder hat er ein Wort. Komm. Und er steigt aus dem Boot mitten auf dem See. Jeder vernünftige Mensch weiß, wenn du mitten auf dem See bist, dann gibt es nur einen einzigen sicheren Platz und das ist in einem Boot. Aber Petrus war es wichtiger, inmitten von Sturm und Wellen bei Jesus zu sein, als in der scheinbaren Sicherheit des Bootes, was entfernt war von Jesus. Und dann gibt es so einen Moment, wo er zweifelt. Dann gibt es so einen Moment, wo er Angst bekommt, als er die Wellen gesehen hat, als er den Wind gesehen hat. Und Jesus lässt ihn nicht untergehen. Jesus sagt nicht, du Versager. Ja, Wie lange habe ich dich trainiert? Okay, tschüss Petrus, hier ein Platz ist frei. Ich brauche immer noch 12 Jünger. Ja. Haben wir irgendwelche Nachfolger, irgendjemanden, den wir da reinnehmen können? Nein, Jesus ist so gut, er ist so barmherzig, er nimmt Petrus und er zieht ihn wieder hoch. Ist das nicht wunderbar? Schau, das waren alles Dinge, die Petrus mit Jesus erlebt hat. Das war Teil dieser Beziehungen. Jetzt sind sie im Garten. Und da sind Leute, die wollen seinen Herrn und Meister verhaften. Und Petrus sagt, das kann nicht sein. Und er zieht sein Schwert. Er hat keine Ahnung, wie man mit dem Schwert umgeht. Und haut einfach irgendwo hin. Er weiß nicht, wen er da haut. Er legt einfach erstmal los. Gucken, was passiert. Denn es kann nicht schief gehen. Jesus ist da. Jesus ist bei mir. Und wenn Jesus da ist, ist alles okay. Selbst wenn 5000 hungrige Mäuler zu stopfen sind. Selbst wenn wir uns mitten in einem Sturm befinden. Selbst wenn wir umgeben sind von Leuten, die unheilbar krank sind oder Dämonen besessen. Jesus ist da. Alles ist okay. Er hat an dieser Stelle natürlich grandios daneben gehauen, im doppelten Sinne. Aber Jesus ist so barmherzig, dass er das sofort wieder in Ordnung bringt. Er macht den Petrus nicht runter. Er sagt auch hier wieder nicht zu ihm, du Versager. Ja? Du Versager, wie konnte ich dich nur mitnehmen? Ja? Kannst du nicht einmal ein bisschen nachdenken? Was hast du jetzt mit dem armen Mann gemacht? Der blutet da aus dem Kopf raus. Ohr liegt auf der Erde. Was macht Jesus? Er hebt das Ohr auf. Ja, mal ein bisschen Schmutz ab. An den Kopf dran. Ohr ist wieder dran. Du sagst, oh, das geht aber gar nicht. Tatsächlich. Das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, war Gott immer noch ein endloser und grenzenloser Gott. Es gibt keine Grenzen für Gott, außer den Grenzen, die wir ihm setzen in unserem Leben. Jesus bringt das in Ordnung, auch wo Petrus hier daneben gehauen hat. Und dann lesen wir weiter. Vers 12. Die Schar nun und der Oberste und die Diener der Juden nahmen Jesus und banden ihn und sie führten ihn zuerst zu Hannas, denn er war Schwiegervater des Kaiphas, der jenes Jahr Hohepriester war. Kaiphas aber war es, der den Juden geraten hatte, es sei nützlich, dass ein Mensch für das Volk sterbe. Simon Petrus aber folgte Jesus und ein anderer Jünger. Dieser Jünger aber war dem Hohenpriester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Hof des Hohenpriesters. Petrus aber stand an der Tür draußen. Da ging der andere Jünger, der dem Hohenpriester bekannt war, hinaus und sprach mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Da spricht die Magd, die Türhüterin, zu Petrus. Bist nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen? Er sagte, ja, ich bin es, ich gehöre auch zu ihm. Möchte man jetzt denken. Aber das sagt er nicht. Was sagt er stattdessen? Er sagt, ich bin es nicht. Hä? Petrus, was ist los? Petrus, was ist auf einmal mit dir passiert? Es standen aber die Knechte und die Diener da, die ein Kohlenfeuer gemacht hatten, weil es kalt war, und wärmten sich. Petrus aber stand auch bei ihnen und wärmte sich. Der hohe Priester nun fragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jetzt überspringe ich ein paar Verse, mach weiter bei Vers 25. Simon aber stand da und wärmte sich, immer noch. Da sprachen sie zu ihm, bist nicht auch du einer von seinen Jüngern? Er leugnete und sprach, ich bin es nicht. Es spricht aber einer von den Knechten des hohen Priesters, der ein Verwandter dessen war, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sah ich nicht in dem Garten bei ihm? Da leugnete Petrus wieder und gleich darauf krähte der Hahn. Jesus hatte das angekündigt, dass das passieren würde. Er hatte zu Petrus gesagt, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. In dem Moment war das für Petrus absolut unvorstellbar. Schau, das war keine Anmaßung, als er gesagt hat, Herr, niemals werde ich dich verleugnen. Er konnte sich das nicht vorstellen, weil er in dieser Beziehung war, er war in dieser Verbindung, er war in dieser Gemeinschaft. Aber jetzt ist etwas passiert, womit er nicht gerechnet hatte. Und er hat diese Verbindung verloren. Er hat diese Gemeinschaft verloren. Er hat diese Beziehung verloren. Er ist plötzlich allein. Und aller Mut ist weg. Aller Mut ist weg. Und wir sehen, wie ein Petrus aussieht. Wir haben vorhin gerade gesehen, wie ein Petrus aussieht, der diese Verbindung hat, der diese Beziehung hat. Und kurz darauf sehen wir einen Petrus, der diese Beziehung verloren hat. Der diese Verbindung verloren hat. Und weißt du was? Genau das macht den Unterschied in unserem Leben. Wie wir in Drucksituationen reagieren, wie wir in Herausforderungen reagieren, in unserem Alltag, hat alles damit zu tun, ob diese Verbindung, diese Beziehung für uns real ist, ob wir seine Gegenwart wahrnehmen, ob wir uns seiner Gegenwart bewusst sind. Oder ob wir das Gefühl haben, wir sind ganz allein in dieser Welt und wir müssen ganz allein mit dieser Situation klarkommen. Aber auch hier hört die Geschichte nicht auf. Auch hier hört die Geschichte nicht auf. Als Jesus auferstanden ist von den Toten, begegnet er ganz bewusst Petrus und er stellt ihn wieder her, er fragt ihn, Petrus, liebst du mich? Ja, Herr, ich liebe dich. Und diese Beziehung wird wiederhergestellt. Jesus macht ihm klar, ich bin nicht sauer auf dich. Ich verdamm dich nicht, du hast mich verleugnet. Aber ich verdamm dich nicht. Und dann passiert was ganz, ganz Entscheidendes. Jesus geht zurück zu seinem Vater in den Himmel. Er sagt zu den Jüngern, wartet in Jerusalem, bis Kraft auf der Höhe auf euch kommt. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden, in nicht vielen Tagen. Und die Jünger sind zusammen in Jerusalem und dieses Feuer Gottes, diese Kraft kommt vom Himmel. Dieser wunderbare Heilige Geist, derselbe Heilige Geist, der auf Jesus war, kommt auf die Jünger. Was da zu Pfingsten auf die Jünger kam, das war nichts Fremdes. Das kannten sie alle, weil der gleiche Heilige Geist auf Jesus war. Jesus war gesalbt mit dem gleichen Heiligen Geist. Hey, das kennen wir doch. Ein Freund von mir hat mal gesagt, das muss so gewesen sein, als ob Jesus ein bestimmtes Parfüm immer benutzt hat. Ja? Und plötzlich nehmen sie den Geruch dieses gleichen Parfüms wahr zu Pfingsten, als der Heilige Geist auf sie kommt. Das kennen wir doch. Der Geruch kommt uns doch bekannt vor. Das ist uns doch vertraut. Paulus schreibt an einer Stelle, dass der Heilige Geist das Unterpfand unseres Erbes ist. Pfand, ein Beweis dessen, was uns gehört. Jesus ist nicht mehr da als Person. Jesus ist nicht mehr da als Mensch. Aber das ist überhaupt nicht, worum es geht. Und Petrus wurde das klar. Es geht um die Gegenwart Gottes. Und die Gegenwart Gottes war da. Und diese Kraft war da. Und dieses Feuer war da. Diese Gegenwart war da. Er wusste, wir sind wieder da, wo wir waren, bevor Jesus ans Kreuz ging. Wir sind wieder da. Aber diesmal ist es ausgegossen, dauerhaft auf uns alle. Es war nicht nur auf Jesus. Und wir hatten so ein bisschen Teil an seiner Autorität. Es ist ausgegossen auf uns. Und er stellt sich hin. Die Leute sagen, was ist das? Was geht hier vor? Und voller Kühnheit verkündigt er Jesus als den Retter und Herrn. Und Scharen von Menschen reagieren auf diese Botschaft. Warum? Weil das nicht Petrus ist, der hier spricht, sondern es ist die Kraft Gottes, die sich manifestiert, die Gegenwart Gottes, die auf ihm ist, diese Gemeinschaft, diese Beziehung. Leute, es wird real, es wird wahrnehmbar, wenn Gott auf uns ist, wenn Gott in uns ist, wenn Gott mit uns ist, wenn wir ihm Raum geben in unserem Leben. Das wird wahrnehmbar für andere Leute um uns rum. 3000 Männer. Wie viele Frauen und Kinder dabei waren, wird uns nicht gesagt. 3000 Männer, die sich Jesus zuwenden. Und dann, ein paar Tage später, geht er mit Johannes zusammen zum Tempel. Und sie sehen einen Mann lahm geboren, der bettelt. Silber und Gold habe ich nicht. Aber das, was ich habe, gebe ich dir. Weißt du, was das ist? Das ist Kühnheit. Das ist das Bewusstsein, Gott ist mit mir. Er sagt nicht, oh, wir können ja mal für dich beten und gucken, was passiert. Er sagt, das, was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi, steh auf und geh. Und sie ziehen ihn hoch und er steht. Ein Mann, der noch nie stand in seinem Leben. Aufruhr in Jerusalem. Wieder kommen Scharen von Menschen zusammen. Petrus nutzt die Gelegenheit. Ja, und er verkündigt Christus in aller Kühnheit. Johannes und Petrus, sie werden beide verhaftet. Sie werden verhört. Vom Hohen Rat, in Apostelgeschichte 4 lesen wir das. Weißt du, wie Petrus sich rechtfertigt? Der also diese Verbindung verlor, diese Verbindung mit der Gegenwart Gottes, als er diese Gemeinschaft verloren hat, da hat er Jesus verleugnet. Aber jetzt ist diese Gegenwart wieder da. Diese Gemeinschaft ist wieder da. Diese Beziehung ist wieder da. Und er weiß, es ist alles okay. Hör dir an, wie er redet. Ja, er weiß, es kann nicht schief gehen. Ich bin in Gottes Hand. Vers 8. Da sprach Petrus erfüllt mit dem Heiligen Geist zu ihnen. Oberste des Volkes und Älteste. Vers 9, wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, wodurch dieser geheilt worden ist, So sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund im Namen Jesu Christi des Nazareas, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten. In diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Hört ihr diese Ironie raus? Er ist überhaupt nicht eingeschüchtert. In den ersten Worten diese Ironie. Wir werden heute verhört, wir sind verhaftet worden und wir werden verhört. Warum? Wegen der Wohltat an einem kranken Menschen. Ich glaube, der nimmt die hier so ein bisschen auf die Schippe. Ja? Wir werden verhört wegen der Wohltat an einem kranken Menschen. Aber wenn wir schon mal beim Thema sind, dann lasst mich euch erklären, was passiert ist. Ja? Der Jesus, den ihr gekreuzigt habt, der auferstanden ist, durch ihn, durch dessen Namen, steht der jetzt gesund vor euch. Und dann verkündigt er Jesus. Und der Hohe Rat und die Schriftgelehrten sind bestürzt und sie wissen nicht, was sie machen sollen. Und sie beraten sich und sagten, Vers 16, was sollen wir diesen Menschen tun? Denn dass wirklich ein deutliches Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen offenbar, die zu Jerusalem wohnen. Und wir können es nicht leugnen. Und dann haben sie eine grandiose Idee. Sie sagen, okay, wir lassen sie gehen, wir lassen sie frei. Und wir geben ihnen nur eine einzige kleine winzige Bedingung. Hört auf, über Jesus zu reden. Hört auf, über Jesus zu reden und alles ist gut. Und der Mann, der noch wenige Wochen vorher Jesus verleugnet hat, gibt folgende Antwort. Aber Petrus sagt nicht, ach, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Das ist so schön, dass wir jetzt hier einen Kompromiss gefunden haben. Ja? Ist so schön, dass ihr uns jetzt nicht ans Kreuz nagelt oder uns hier in den Kerker steckt oder auspeitscht. Das ist so nett von euch. Wir waren hier ein bisschen voreilig, tut uns leid, ja, aber jetzt haben wir einen Kompromiss gefunden. Das sagt er nicht. Was sagt er? Wir können nicht schweigen von dem, was wir gesehen und gehört haben. Wir können nicht schweigen von dem, was wir gesehen und gehört haben. In der Elberfelder Übersetzung heißt es, es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Ungebändigte Kühnheit. Ungebändigte Kühnheit. Wo kommt die her? Schau, da gibt es keine natürliche Erklärung dafür. Ja? Petrus hatte sich nicht Mut angetrunken mit Alkohol. Ja? Er hat auch kein Kokain geschnupft. Ja, was dann zu grenzenloser Selbstüberschätzung geführt hat. Sondern es war diese Gegenwart. Es war diese Gegenwart, die er wahrnahm. Diese Gegenwart Gottes. Ich bin nicht allein hier. Gott ist da. Nicht etwas, was er irgendwann irgendwo gehört hatte. Sondern da war dieser Gott, den er Tag für Tag für Tag erlebte. Dessen Gegenwart er wahrnahm. Das ist, was ihn kühn gemacht hat. Jesus ist gestorben, damit wir zum Vater kommen können. Damit wir diese Gemeinschaft mit Gott haben können. Wir haben den gleichen Heiligen Geist empfangen, der auf Jesus war. Wir haben den gleichen Heiligen Geist empfangen, der zu Pfingsten auf die Jünger ausgegossen wurde. Es ist immer noch der gleiche Heilige Geist. Was machen wir jetzt? Was machen wir mit so einer Botschaft? Lass mich euch einen Vorschlag machen. Wenn dich diese Botschaft herausgefordert hat, dann schlag ich dir folgendes Gebet vor. Sag, Herr, ich bin hungrig nach dir. Ich bin hungrig nach dir. Ich möchte mehr in dieser Beziehung, ich möchte tiefer in diese Beziehung mit dir. Ich möchte dich mehr kennen. Ich möchte, dass diese Beziehung so intensiv ist, wie sie Petrus hatte. Wir können einen Haufen andere Leute aufzählen, Männer und Frauen, die voller Kühnheit gelebt haben, voller Radikalität aus dieser Beziehung, weil sie ihn kannten. Herr, ich möchte, dass du mir realer wirst in meinem Alltag. Ich möchte dich mehr erleben. Und an der Stelle müssen wir nicht komisch werden. Manchmal denken wir, wenn Gott wirkt, dann muss das immer irgendwie spektakulär sein. Jemand hat mal gesagt, wir suchen das Spektakuläre und verpassen dabei das Übernatürliche. Gottes Wirken muss nicht spektakulär sein. Aber es ist immer übernatürlich. Wir wissen, dass es Gott ist. So wie Petrus, als er diese Fische in sein Boot zieht. Er hat eine Begegnung mit Gott und wir brauchen diese Begegnung. Wir brauchen diese Momente, wo wir wissen in unserem Alltag, das war Gott. Das war nicht Zufall. Das war nicht, habe ich nochmal Glück gehabt. Sondern wo wir wissen, das war Gott jetzt. Gott ist da. Gott ist mit mir. Er ist nicht nur eine Idee. Er ist nicht nur ein Gedanke. Er ist nicht nur jemand, über den man etwas hört. Sondern er ist jemand, der real ist. Und die Gemeinschaft mit ihm ist real. Und seine Gegenwart ist real. Lass mich dich einladen zu diesem Gebet. Sagen, Herr, ich möchte mehr von dir. Herr, ich bin hungrig nach mehr von dir. Und wenn du sagst, naja, eigentlich kann ich dieses Gebet gar nicht mit aufrichtigem Herzen beten. Eigentlich denke ich, das ist alles okay, so wie es ist. Und wenn es nicht schlimmer wird, dann will ich ganz zufrieden sein. Ich komme schon irgendwie klar. Dann kann ich dir noch ein anderes Gebet vorschlagen. Herr, bitte mach mich hungrig. Mach mich hungrig. Vergib mir meine Gleichgültigkeit. Vergib mir meine Lauheit. Mach mich hungrig. Wir wollen jetzt das Abendmahl nehmen. Und wir wollen es heute ein bisschen anders machen. Ich werde für die Gaben danken.